herzlich willkommen zu Krebs betrifft, dem Podcast, in dem über Krebs gesprochen wird, offen und ohne Tabus. Warum? Weil das Thema Krebs jeden von uns betroffen macht und die meisten auch betrifft, sei es direkt oder indirekt. Wir wollen mit diesem Podcast über Krebs aufklären, wir möchten euch Wissen vermitteln und euch Mut machen.
Herzlich willkommen. In der heutigen Folge geht es um die Vorbereitung für die Chemotherapie. Und ich spreche mit Claudia Casamas. Sie ist Cancer Nurse. Claudia, wollen wir vielleicht du sagen?
Ja, sehr gerne.
Wie dürfen wir uns die Aufgaben einer Cancer Nurse vorstellen?
Also die Aufgabe ist sehr vielfältig, muss ich sagen. Grundsätzlich kann man sagen, dass ich so eine direkte Ansprechperson für meine Patientinnen bin. Für alle Belange sozusagen. Also ich begleite meine Patientinnen von Diagnosestellung über die ganze Therapiezeit. Also ich bin so ein bisschen ein Reisebegleiter, kann man fast eigentlich auch sagen, und stehe eigentlich immer für Fragen, für Unsicherheiten sozusagen zur Verfügung. Und wie gesagt, direkte Ansprechperson. Das ist ganz essentiell sozusagen, dass die Patientinnen während der Therapiezeit sozusagen jemanden haben, in diesem Fall mich, den sie halt auch jederzeit kontaktieren können, also jederzeit halt zu den Büroöffnungszeiten.
Nun sind die Menschen, mit denen Sie arbeiten, ja in einer Ausnahmesituation und ich kann mir vorstellen, belastete Menschen haben auch ganz besondere Bedürfnisse in dieser Zeit. Welche sind denn das? Womit kommen die Menschen zu Ihnen?
Also es ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, sehr eine vulnerable Patientengruppe, ja, die halt auch sehr viel Unsicherheiten natürlich mit sich bringen, gerade auch am Anfang. Sehr viele Fragen, die sozusagen hier auch im Raum stehen, wo vieles vielleicht auch nochmal abgeklärt werden muss, bis dann sozusagen auch einmal die Therapie startet. Also das ist sozusagen das, was die meiste Belastung eben auch darstellt, diese Unsicherheit.
Ja, und ich kann mir vorstellen, ja, ich habe so im Vorfeld drüber nachgedacht, über deinen Beruf und habe mir gedacht, im besten Falle atmet man innerlich auf als Patientin, als Patient, wenn du um die Ecke biegst. Ist das so?
Ja, also habt ihr auch so ein schönes Beispiel, muss ich sagen, wenn du das jetzt so gerade berichtest, hatte letztens eine Patientin, die mit ihrem Gatten gekommen ist, wo mir der Gatte beim zweiten Mal, wie zum zweiten Termin da waren, mir dann auch die Rückmeldung gegeben hat. Also es war an diesem Tag so wahnsinnig viel los. Sie haben ewig lang gewartet auf die Therapie. Und dann hat der Mann tatsächlich so gesagt, und dann sind sie gekommen und das war der Wendepunkt für uns. Und dann sind wir geblieben und dann haben sie sich noch mit uns hingesetzt über eine Stunde und haben sozusagen hier mit uns nochmal alles besprochen. Und das fand ich so auch für mich sehr wertschätzend, diese Rückmeldung auch mal zu bekommen. Ja.
Wie schön. Ich glaube, mehr geht nicht im Leben und im Berufsleben, oder? Als dass jemand sagt, sie sind der Wendepunkt. Warum hast du dich genau für dieses Tätigkeitsfeld entschieden?
Also ich muss sagen, ich habe nach meiner Diplomierung als Gesundheits- und Krankenpflegeperson auf einer bettenführenden Station angefangen und da war die Onkologie sozusagen schon auch etabliert oder war der Schwerpunkt und ich bin nach und nach sozusagen in diese Rolle reingewachsen. Habe dann verschiedene Spezialisierungen und auch ein Pflegeberatungsstudium auch noch gemacht. Und mein Interesse war dann natürlich auch schnell auch einmal geweckt, sozusagen diese Tätigkeit auch auszuführen, weil ich auch diesen direkten Patientenkontakt einfach total liebe und ich meine Patienten wirklich und die Angehörigen natürlich auch wahnsinnig gut kennenlerne, auch während dieser Zeit, wo sie auch jede Woche, alle drei Wochen sozusagen auch kommen. Ja, das ist schön.
Ist das auch das Schöne, dass die Menschen dann über einen längeren Prozess da sind und du mit ihnen arbeitest und du die Höhen und Tiefen mitbekommst?
Genau, ja, wie du schon sagst, es sind sehr viele Höhen und Tiefen. Es ist kein geradliniger Weg, also sehr selten. Ja. Es ist immer mit Unsicherheiten verbunden, es sind stabile Phasen natürlich auch dazwischen. Es kommen immer wieder Veränderungen. Und da einfach eine Konstante für sie, für die Patienten, aber auch für die Angehörigen zu sein, das ist eben auch ganz essentiell und ja, das ist schön.
Warum ist denn eine gute Vorbereitung auf eine Chemotherapie so wichtig?
Also es ist insofern auch ganz wichtig, ich sage auch immer meinen Patientinnen, bitte schreiben Sie sich auch Fragen auf, wenn irgend, ja, weil wenn Sie dann zu Hause sitzen, fällt Ihnen dieses oder jenes auch noch ein und halt dahingehend schon gut vorbereitet, auch in ein Arztgespräch reinzugehen, ist eben auch ganz wichtig, dass auch an alle Fragen wird der Arzt dann auch nicht beantworten können, weil natürlich auch Zeit ein großes Thema auch möglicherweise ist. Aber dass man ihnen auch sagt, bitte priorisieren Sie Ihre Fragen, was sind sozusagen die wichtigsten Fragen, die ganz essentiell für Sie an diesem Tag sind, und dass Sie die beantwortet bekommen und die anderen dann vielleicht nochmal mit mir zu besprechen und sich gemeinsam hinzusetzen, weil vielleicht kann ich das eine oder andere dann eben auch beantworten.
Ich höre daraus, eben die Vorbereitung ist so auf ganz vielen Ebenen, ne? So rein praktisch, wie bitte nicht da sitzen und dann überlegen, was interessiert mich, was muss ich wissen, sondern vorher Fragen überlegen, bis hin zu psychisch, im Haushalt, darüber werden wir noch sprechen. Was kann man noch im Vorfeld schon vorbereiten als Patientin, als Patient?
Wenn man halt weiß, man geht schon auch in eine Therapie sozusagen auch rein, wenn man weiß, okay, ich habe am Donnerstag meinen ersten Therapietag, dass man vielleicht für sich schon im Vorfeld überlegt, die nächsten Tage wird es mir möglicherweise körperlich nicht ganz so gut gehen, ich bin vielleicht nicht so leistungsfähig, dass man im Vorfeld dann schon auch einmal schaut, wer kann mich unterstützen zu Hause, kann ich die Familie vielleicht einfach auch ein bisschen einteilen, dass mir jemand einkaufen geht, dass mir jemand vielleicht was zum Essen kocht oder auch im Vorfeld, dass man sich da eben auch schon Gedanken macht oder schon Vorbereitungen trifft für die Tage sozusagen nach der Therapie.
Und welche medizinischen Abklärungen oder Untersuchungen stehen denn typischerweise an vor dem Prozess der Chemotherapie?
Ja, also bis es zu einer Diagnose sozusagen dann ja auch einmal kommt, sind oft natürlich schon viele Voruntersuchungen, die ganz verschieden sein können, natürlich auch durchgeführt werden. Ja. Das, was natürlich ganz essentiell und für die Therapieentscheidung dann ist, ist ja auch die Histologie, ja, also wo der Tumor ganz genau bestimmt wird, weil das natürlich ganz essentiell und notwendig ist für dann die Therapieentscheidung sozusagen.
Was sind denn die größten Ängste in diesem Stadium?
Ja, also die Zukunftsängste natürlich. Wie wird es, wie lange werde ich sozusagen noch leben? Dann natürlich auch vom Alter, natürlich auch abhängig, gerade wenn es jüngere Patientinnen sind, die möglicherweise auch noch kleine Kinder haben. Wer sorgt dann für die Kinder, wenn man alleinstehend zum Beispiel auch ist? Werde ich noch die Hochzeit von meinem Kind erleben, das in 6 Monaten zum Beispiel ist? Ich habe mich schon so drauf gefreut. Ich bin schon bei der Vorbereitung involviert. Werde ich das noch erleben sozusagen? Ja.
Ist auch das Thema Fruchtbarkeit, kann ich noch Kinder zeugen oder bekommen, ein Thema?
Ja, das ist natürlich gerade auch, wie ich vorher schon gesagt habe, bei den jüngeren Patientinnen natürlich auch ein Thema. Und da gehört das natürlich auch, das ist auch so etwas, was man ihnen auch sagt, dass sie das im Arztgespräch sozusagen wirklich dezidiert eben auch ansprechen. An das denken möglicherweise viele vielleicht nicht in dem Moment, weil in dem Moment geht es ums Überleben, um das eigene Überleben und weniger, dass man sich mitunter Gedanken macht über die Fruchtbarkeit und ob ich dann noch Kinder haben werde. Aber dass man das sozusagen, dass auch den Patientinnen eben auch ein Stück weit motiviert, das eben auch im Arztgespräch auch anzusprechen, damit man sie dann auch der jeweiligen Stelle eben auch zuweist. Ja.
Also das wäre eine der Fragen, die man sich vorher schon aufschreiben sollte.
Ja, das wäre natürlich auch gut. Ja. Oder auch Angehörige sich Fragen aufschreiben, ja. Weil Angehörige denken an was anderes als möglicherweise der Patient, also dass man das vielleicht einfach auch ein bisschen sammelt.
Ich möchte jetzt so zum körperlichen Teil kommen. Wie wichtig ist denn ein körperlicher, guter Allgemeinzustand, bevor eine Chemotherapie starten kann?
Also das ist natürlich, wenn man körperlich und mitunter keine Vorerkrankung natürlich hat, natürlich auch sehr gut natürlich, um in eine Chemotherapie einzusteigen. Auch, sage ich jetzt einmal, wenn man vorher auch sportlich aktiv war zum Beispiel, ist es natürlich für die Patientinnen oft sehr vorteilhaft, weil natürlich es gibt sozusagen auch die sogenannte Tumor-Fatigue, dieses Erschöpfungssyndrom, Und da gibt es ja auch keine Medikamente, um das sozusagen zu behandeln. Und das Wichtigste ist hier eben die Bewegung, sportliche Betätigung. Und wenn das die Patientinnen im Vorfeld natürlich schon sehr viel Wert darauf gelegt haben, wird es ihnen auch leichter fallen, das auch im Therapieverlauf einfach auch weiterzuführen. Also das ist zum Beispiel dahingehend auch ganz gut. Oder wenn sich jemand von vornherein schon auch sehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt hat, sich ausgewogen ernährt, ist das natürlich auch essentiell natürlich für die Therapie.
Ich möchte noch kurz bei der Bewegung bleiben. Also angenommen, Menschen kommen zu dir, die Chemotherapie startet in wenigen Tagen oder in ein paar Wochen und Menschen würden dich fragen, ja, was kann ich denn jetzt tun in dieser Zeit? Was empfiehlst du da auch? Welche Art der Bewegung ist sinnvoll?
Also das Wichtigste ist einmal zu hinterfragen, was haben sie denn schon gemacht? Ja, welche Bewegungsübungen oder welche sportliche Betätigung sie schon noch gemacht haben. Also das finde ich immer ganz wichtig, das zu hinterfragen, um ihnen dann eben auch was zu empfehlen. Auch ein Stück weit zu hinterfragen, sind das Patienten welche, die eben eine Gruppe zum Beispiel für eine sportliche Betätigung brauchen oder die das oft dann lieber gern zu Hause machen. Oder auch zu fragen, gibt es jemanden, der mit ihnen zum Beispiel zum Sport gehen würde oder ins Fitnesscenter gehen würde, weil wenn es dann noch einen Motivator von außen gibt, dann fällt es einem vielleicht auch leichter, seinen inneren Schweinehund auch ein bisschen zu überwinden, beziehungsweise auch diese Fatigue, diese Erschöpfung einfach auch ein Stück weit zu überlisten. Also das ist immer ganz gut, wenn es da jemanden auch gibt, der dann sagt so, jetzt zieh die Schuhe an und
jetzt gehen wir raus, jetzt gehen wir eine Runde um den Häuserblock.
Das Beste ist überhaupt, wenn die Patientinnen auch Hunde haben, weil das ist auch der beste Therapeut, sage ich immer, weil ich will nicht sagen, dem ist egal, wie sich der Angehörige eben auch fühlt, aber der hat halt seine Bedürfnisse und der muss halt einfach auch raus und das ist dann eben auch immer ganz gut. Ja. Aber so, man weiß auch wissenschaftlich belegt, also so Yoga, Qigong zum Beispiel, das sind zum Beispiel auch so Therapie, Arten, die eben auch sehr hilfreich sind, auch während dieser Zeit. Also weil es eben auch ein Stück weit den sportlichen Aspekt hat, aber eben auch ein Stück weit eben die Entspannung und das Zu-sich-Finden eben auch. Ja.
Also auch ein stabiles Nervensystem spielt eine große Rolle, höre ich daraus. Welche Ernährungsweise empfiehlst du jetzt zum Beispiel wirklich als Vorbereitung für die Chemotherapie?
Also nicht nur für die Vorbereitung, aber eben auch während der Therapiezeit eine sogenannte ausgewogene Ernährung, ja, aus vielen Aspekten eben, also Obst, Gemüse. Ich sage aber auch immer so ein bisschen ein Stück weit auf die Qualität der Produkte einfach auch zu achten, sich saisonal eben auch zu ernähren. Was auch ganz wichtig ist während der Therapiezeit, dass die Patientinnen auch nicht abnehmen, dass sie halt eben auch schauen, dass sie ein stabiles Gewicht eben auch halten, weil natürlich ja im Vergleich muss man sagen, so eine Therapie ist wie ein Marathonlauf, ja, braucht sehr viel Energie und die holt sich der Körper halt eben auch über die Ernährung und das ist dahingehend eben auch ganz wichtig. Auch das ist vielen vielleicht auch gar nicht so bewusst, aber dass sie auch wirklich 2-2,5 Liter zum Beispiel auch Flüssigkeit eben auch trinken. Und das sind eben auch so Themen.
Gibt es Nahrungsmittel, die besonders hilfreich sind während dieser Zeit?
Viele schaffen möglicherweise jetzt auch nicht, sich so ausgewogen zu ernähren oder trotz mehreren Mahlzeiten am Tag ihr Gewicht eben nicht zu halten, wo es dann eben auch runtergeht. Dann finde ich auch immer ganz gut, so an Zusatzgetränke zu denken, so an hochkalorische Getränke eben auch zu denken. Beziehungsweise, wenn ich dann auch merke, dass es da vielleicht auch eine vertiefende Beratung braucht, dass ich mir da auch zum Beispiel den Rat einer Diätologin eben auch dazu hole. Da haben wir Gott sei Dank eben diese Möglichkeit bei uns auf der Tagesklinik, wo ich eben arbeite, dass wir da auch eine Diätologin hinzuziehen können, die Patientinnen dann eben auch nochmal vertieft dahingehend auch beraten kann.
Was ist mit sehr zuckerhaltigen Nahrungsmitteln? Also soll man ja nie in Maßen, aber ist das speziell hier besonders kontraproduktiv oder egal?
Das Thema Zucker ist auch immer das Thema, wo halt auch die Patientinnen auch immer kommen. Ich sage immer, das mit Maß und Ziel, also grundsätzlich auch einmal alles essen während der Therapie. vielleicht eher dann noch einen Abstand eben nehmen von weißen kandierten Zucker, vielleicht zu anderen gesünderen Zuckern auch greifen, sich Mehlspeisen noch selber zu backen, weil man das eben dann auch ein bisschen kontrollieren kann, wie viel Zucker man dann so zu sich nimmt. Aber der Körper braucht halt auch einfach den Zucker. Also das, ja, also dosieren, aber nicht weglassen.
Ja, und dann grundsätzlich also Kohlenhydrate, Proteine, ja. Ballaststoffe.
Genau,
also da wirklich. Viel trinken, grünes Blattgemüse,
ja.
Obst.
Also wirklich ausgewogen sich zu ernähren. Was natürlich während der Therapiezeit möglicherweise nicht immer ganz durchführbar ist, weil da natürlich Geschmacksveränderungen hinzukommen, ein reduzierter Appetit eben auch dazukommt. Also das ist während der Therapiezeit für viele natürlich nicht ganz so leicht umsetzbar, muss man dann ehrlicherweise auch sagen. Ja.
Aber wenn Menschen kommen und sagen, mir graust es einfach vor so vielen, ich esse nur Butterbrot, da würdest du sagen, weißt du was, lass uns da mal mit einer Diätologin sprechen.
Genau, genau. Also das finde ich dann auch immer ganz gut, sich da nochmal die Fachexpertise sozusagen auch hinzuzuholen.
Wie können sich Menschen emotional auf die Therapie einstellen?
Ich finde es immer auch ganz gut, wenn sie sozusagen auch Personen haben, die sie auch unterstützen, also ein großes soziales Netzwerk, Familie, was natürlich hilfreich ist, wenn natürlich auch offen kommuniziert wird, auch im Familienkreis, im Freundeskreis natürlich, weil dann eben auch die Unterstützung eben auch gegeben ist. Also dahingehend finde ich immer ganz gut, dieses Thema auch immer offen auch anzusprechen, sich aber auch einzugestehen, sich auch Hilfe eben auch zu holen, auch sage ich jetzt von professioneller Sicht, also dass man vielleicht auch mal einen Psycho-Onkologen zum Beispiel hier auch einmal kontaktiert. Österreichische Krebshilfe ist hier auch immer ein sehr guter Partner, sich dahingehend eben auch Unterstützung zu holen.
Und welche Rolle spielen auch die Angehörigen, die Freunde, generell das soziale Umfeld?
Es ist eine großartige Unterstützung einfach auch und sehr wesentlich, ja, weil die auch im Hintergrund auch viele Dinge möglicherweise auch managen, die Termine eben auch ausmachen, weil die Patientinnen während der Therapiezeit dafür oft keine Energie haben oder sich darauf nicht konzentrieren können. Die sich vielleicht auch darum kümmern, wenn wir schon beim Thema Ernährung sind, die das Frühstück zum Beispiel auch zubereiten oder das Mittagessen und da halt einfach auch ein bisschen den Fokus eben auch drauf richten sozusagen. Also das sind da eine sehr wichtige Säule, die Angehörigen.
Also ich höre darauf, nicht das für sich behalten, alleine durchgehen, sondern holt euch Unterstützung, jede, die ihr brauchen könnt. Erzählt das, teilt das.
Ja, das ist da eben auch ganz wichtig.
Wir haben schon über diese Alltagsbesorgungen gesprochen. Ja, was fällt dir denn dann noch ein, wenn wir jetzt denken an eine Checkliste, die wir vielleicht anfertigen könnten? So entweder man selbst oder jemand, ein Nahestehender, erhält die Diagnose. Woran muss man denken, an welche Alltagsdinge?
Jüngere Kinder möglicherweise auch die Betreuung, also dass man das sozusagen auch organisiert, wer bringt die Kinder in der Früh in den Kindergarten, in die Schule, wenn ich in der Früh einfach zu müde dafür bin, wenn ich nicht aufstehen kann. Wer geht vielleicht auch einkaufen, wer macht irgendwelche Besorgungen, Essen zum Beispiel auch vorzukochen, sich für die Tage nach der Therapie auch keine anderen Termine auszumachen, sei es von der Bank oder auch noch andere Arzttermine, sodass man halt auch wirklich da auch eine Ruhephase auch für sich einfach auch hat an diesen Tagen. Also dass man im Vorfeld schaut, dass alles Mögliche halt organisiert ist, sodass ich dann auch in den Tagen keine Termine wahrnehmen muss, dass der Kühlschrank gefüllt ist, dass die Kinder versorgt sind. Also das ist dahingehend auch ganz, ganz gut, ja.
Aus deiner Erfahrung, welche kleinen Rituale helfen denn während dieser Zeit? Hast du da Beispiele?
Ja, also Rituale, fällt mir jetzt zum Beispiel ein. Ich habe zum Beispiel auch eine Patientin, die eben auch einen HNO-Tumor hat im Mundbereich. Und auch nur weiche Sachen zum Beispiel essen kann, die kommt jedes Mal zur Therapie und hat ihren Apfelkuchen mit. Den gönnt sie sich einfach, da geht sie vorher zum Anker und dann kommt sie eben und das ist für sie so einfach ein Ritual. Ich komme zu meiner Therapie, aber ich gönne mir vorher etwas und ich hole mir noch meinen Apfelkuchen und den esse ich hier dann ganz genüsslich und hole mir hier noch einen Kaffee dazu.
Also auch so Kleinigkeiten einbauen, auf die man sich wirklich, wirklich freut.
Genau, also das finde ich da auch ganz, ganz wichtig eben, ja.
Was sollten Patientinnen und Patienten denn am Tag der Chemotherapie mitbringen? Also ich packe meine Tasche für den Tag, wo auch immer. Ja, was soll da rein in die Tasche?
Ganz individuell immer natürlich, was halt so die Vorlieben sind. Immer auch ein Stück weit abhängig, wie lange auch eine Therapie dauert. Ja, es gibt ja unterschiedliche Zeiten, die Therapien eben auch andauern, sprich von 10 Minuten bis zu 6-7 Stunden zum Beispiel. Und je nachdem ist halt auch immer die Empfehlung, sich eben auch eine Beschäftigung eben auch mitzunehmen. Vielleicht auch was zum Lesen mitnehmen, ein Rätsel mitnehmen, sein Tablet einfach auch mitnehmen, was zum Lesen. Und sich grundsätzlich auch, ja, vielleicht auch was Gemütliches anzuziehen. Ich habe immer wieder auch mal Patientinnen, sehe ich, die kommen dann mit die Hausschlappen oder jetzt gerade, bin ich auch gerade vorbeigegangen, ist auch eine Patientin mit ihrer Kuscheldecke auch gesessen. Also, dass man sich so angenehm wie möglich einfach auch macht. Ja. Ich finde es auch immer ganz wichtig, wenn man auch Kleidung anzieht, die nicht einengt. Also, wenn man sitzt sehr viel, dass man nicht eine Jeans anhat, die sehr eng zum Beispiel auch ist. Also eher zum Beispiel eine weitere Kleidung anziehen. Auch daran denken, dass es möglicherweise kühl ist im Zimmer, dass man sich einen Pullover auch noch zusätzlich mitnimmt. Oder wenn man im Schulterbereich sehr empfindlich ist, noch einen Schal zum Beispiel auch mitnimmt. Also dass man sich da auch so einrichtet, dass man auch längere Zeit sozusagen auch bei uns verbringen kann.
Ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht und mir gedacht, eben vielleicht auch tatsächlich ans Unterhaltungsprogramm denken, damit man dann nicht sitzt und durch irgendwelche Social-Media-Kanäle scrollt und das vielleicht sogar kontraproduktiv ist, oder?
Ja, ich finde es auch immer ganz gut, weil die Patientinnen sitzen ja nicht alleine in dem Zimmer, bekommen auch sehr viel auch von den Nachbarpatientinnen oft mit, was möglicherweise auch eher beunruhigt, ja, oder aufwühlt. Finde ich auch immer ganz gut, Patienten zu sagen, ja, nehmen Sie Ihre Kopfhörer mit, drehen Sie sich Ihre Lieblingsmusik auf oder Ihren Podcast, ja, und lenken Sie sich da einfach auch ab und bleiben Sie sozusagen hier in Ihrer Bubble und dass Sie halt so vom Außen nicht viel mitkriegen. Es sind auch viele andere Geräuschkulissen, da läutet auch einmal eine Glocke, da läutet auch der Infosomat, worüber die Therapien verabreicht werden. Also es sind sehr viele Nebengeräusche einfach auch. Und manchen hilft es einfach, hier ihre Kopfhörer einfach reinzugeben und sich
abzulenken. Und in eine andere Welt zu versinken.
In eine andere Welt oder halt auch, weiß nicht, dann Urlaubsgedanken, die dann aufkommen, wenn ich da irgendwie beruhigendes Meeresrauschen mir einstelle oder solche Sachen.
Also auch da Psychohygiene betreiben diese Zeit.
Genau.
So. Vielleicht
genau.
Auch als kleine Me-Time nützen, so es geht.
Genau, also dass man da eingehend auch ein bisschen egoistischer auch ein Stück weit wird und für sich einfach diese Zeit einfach auch rausnimmt. Man muss es ja jetzt eh nehmen, aber dass man es sich dann eben so angenehm wie möglich einfach auch macht. Ja.
Mhm. Welche Zugänge zur Verabreichung der Chemotherapie stehen zur Verfügung? Also was sollte man zum Beispiel bei einem Port- oder einem Venenzugang beachten?
Ja, also es gibt sogenannte periphere Zugänge. Also das sind diese klassischen Venflons, die man sozusagen hier auch vom Sprachgebrauch kennt. Dann gibt es eben so zentrale Zugänge, wie du im Portercard, wie du gerade erwähnt hast. Eben unterschiedlich. Also Patienten haben auch einmal einen Venflon oder eben auch einen Portercard. Sie sind auch ein Stück weit abhängig davon, welche Therapie sie erhalten. Viele Therapien werden auch, sage ich jetzt einmal, über 48 Stunden verabreicht. Das heißt, Patientinnen müssen sozusagen mit dieser Therapie auch nach Hause gehen, also in so einer Pumpe. Und dann haben sie eben auch ihren Zugang. Und ja, also diese Möglichkeiten gibt es. Und je nachdem gibt es halt das eine oder andere eben auch zu beachten. Gerade bei einem Venflon, dass die Patientinnen während der Therapieverabreichung auch die Hand möglichst ruhig halten, dass das gut fixiert ist, dass sie sich auch sofort melden sollen, wenn irgendetwas brennt, wenn irgendwie eine Schwellung ersichtlich wird. Also das ist ganz wichtig, Patienten auch im Vorfeld wirklich darauf zu briefen, was sein kann, und dass sie sich dann sofort einfach auch melden. Das ist eben auch ganz essentiell.
Und es ist auch wichtig, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen. Was passiert da? Wie läuft das ab? Was kann sein, um Stress rauszunehmen, oder?
Genau, um Stress rauszunehmen. Viel Stress kann man auch rausnehmen im Vorfeld. Information nimmt immer Stress. Und im Vorfeld einfach wahnsinnig viel informieren, auch erklären. Wenn das ist, das hat dieses und jene Ursache, weil wenn ich genug Informationen habe, fühle ich mich einfach auch beruhigter und weiß Bescheid, was ich sozusagen dann machen kann und gerate möglicherweise nicht in diese große Panik, weil ich schon weiß, okay, es brennt, ich muss mich melden.
Ich kann mir vorstellen, dass du auch ganz viel über Nebenwirkungen sprichst, auch zu Beginn an. Welche Fragen stehen denn da im Vordergrund?
Oft kennt man ja einfach auch so von der Gesellschaft, dass auch die Chemotherapie noch sehr vernetzt ist eben mit Übelkeit und mit Haarausfall, weil das einfach auch, ja, das hat man vom Nachbarn gehört, der Therapie bekommen, dem ist schlecht gegangen, dem sind die Haare ausgefallen. Und dahingehend auch zu informieren, ja, das ist möglicherweise eine Nebenwirkung der Therapie, aber ihre Therapie macht das nicht. Die macht diese und jede Nebenwirkung. Nicht jede Therapie verursacht die gleichen Nebenwirkungen. Und da im Vorfeld eben Information ist hier auch alles und ist wichtig, damit sich die Patientinnen auch im Vorfeld eben darauf einstellen können. Zum Beispiel beim Haarverlust, das wird in den ersten 14, 28 Tagen nach der Therapie auftreten. Wie agiere ich dann? Wo hole ich mir dann Unterstützung? Wie komme ich zu einer Perücke zum Beispiel? Also im Vorfeld eben viel über die Nebenwirkungen eben auch zu informieren, da aber auch immer zu schauen, auch ein Stück weit zu dosieren, auch nicht zu überinformieren. Also das ist auch immer ganz wichtig, da auch die Balance zu finden in so einem Informationsberatungsgespräch, wie aufnahmefähig ist mein Gegenüber auch noch. Mute ich dem jetzt vielleicht auch zu viel zu, wenn ich da jetzt mit zu viel Informationen komme, oder dosiere ich das und erwähne nur unter Anführungszeichen die wichtigsten Nebenwirkungen und sparen mir den Rest, sage ich jetzt einmal, fürs Folgegespräch zum Beispiel auch auf.
Gibt es Strategien, um Nebenwirkungen besser zu managen?
Strategien, ja, prophylaktisch kann man halt auch bei vielen Nebenwirkungen natürlich schon auch viel tun. Also was zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel auch schon mal das Thema Ernährung, ja, die Übelkeit kann bei vielen Therapien natürlich auch ein Thema sein. Mittlerweile durch verschiedene Medikamente wird das natürlich sehr eingedämmt, aber auch hinsichtlich Ernährung kann ich da viel tun. Zum Beispiel mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu essen, fettige Speisen zu meiden, zum Beispiel Kekseln dazwischen eben auch knappern oder so Salzgebäck möglicherweise auch gleich in der Früh am Nachtkasterl hinlegen, dass ich schon in der Früh ein bisschen was knapper, bevor ich aufstehe zum Beispiel, dass ich gewisse Getränke zu mir nehme, zum Beispiel einen Ingwertee zum Beispiel, ist auch gegen die Übelkeit zum Beispiel auch ganz hilfreich. Oder die Pflege der Mundschleimhaut. Ja. Viele Therapien trocknen irrsinnig die Schleimhäute aus. Und vor allem eben auch die Mundschleimhaut. Und wenn ich im Vorfeld eben auch schon weiß, wie ich agieren kann, also dass ich wirklich 2, 2,5 Liter trinke, dass ich den Mund regelmäßig ausspüle, dass ich die Mundhöhle auch auf Defekte immer begutachte und dann auch weiß, wenn etwas auftritt, an wen ich mich dann eben auch zu wenden habe.
Was möchten Sie Patientinnen und Patienten, die uns jetzt zuhören, mitgeben, wenn sie kurz vor ihrer ersten Chemotherapie stehen?
Sie sind sozusagen hier nicht alleine. Sie sollen sich Unterstützung holen. Sie sollen Informationen auch ein Stück weit einfordern, ihre Familie eben auch informieren, sich dahingehend eben auch Support von der Familie auch zu holen und Fragen stellen. Ganz wichtig, sich nicht zu denken, das ist doch so eine banale Frage, die kann ich doch niemandem stellen, da komme ich mir blöd vor. Nein, bitte alles fragen, alles thematisieren. Es gibt für alles eine Antwort. Mag sie noch so banal erscheinen für manche Patientinnen, kann das auch sehr wesentlich auch sein.
Du hast ja schon so viele Menschen begleitet. Gibt's irgendwas, das besonders Mut macht oder irgendein Tool, das einigen schon gut geholfen hat, das du teilen möchtest?
Also mein wichtiges Tool auch in der Arbeit ist tatsächlich mein Telefon, ja, weil meine Patientinnen wissen und sage ich ihnen dann immer wieder, sie sollen mich auch während der Therapiezeit, wenn sie auch zu Hause sind, jederzeit auch anrufen, wenn irgendwelche Fragen sind, wenn irgendetwas unklar ist. Ich bin halt eine durchgehende Ansprechperson und nicht nur, wenn sie zur Therapie in die Tagesklinik kommen, sondern sie sollen wissen, ich bin jederzeit da, also Montag bis Freitag, also am Wochenende jetzt nicht, aber dass sie sozusagen mich hier auch jederzeit auch anrufen können und kontaktieren können. Und das schätzen sehr viele und wird auch sehr, sehr angenommen. Also das ist sozusagen mein wichtigstes Arbeitstool, kann man eigentlich fast so sagen, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass ein Teil deiner Arbeit so auf eine implizite Art auch ist, Hoffnung zu geben.
Ja.
Wie machst du das?
Ja. Also Hoffnung zu geben, ihnen auch immer wieder zu sagen, sie sind während der Therapiezeit einfach auch nicht alleine. Es gibt sehr viele Personen, die eben auch unterstützen. Das finde ich immer ganz wichtig, dahingehend eben auch Hoffnung zu geben, aber auch realistisch zu bleiben und auch keine leeren Versprechungen zu geben. Ja, also das ist eben auch ganz wichtig. Keiner kann ihnen sagen, wie die Therapie, welchen Effekt sie bringt, wie lange sie noch leben, also dahingehend keine Hoffnung zu geben, aber da immer diese Hoffnung zu geben, sie sind nicht alleine, sie werden eben auch begleitet und ich bin sozusagen hier auch als Ansprechperson da. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und das auch nicht immer verbal zu kommunizieren, also ich bin ein großer Fan von der nonverbalen Kommunikation, also sich auch zu den Patientinnen auch sich bewusst hinzusetzen. Manchmal, das muss man aushalten können, oft muss man eben auch ein Schweigen auch mal aushalten können. Aber das finde ich ist eben auch ganz wichtig, hier nicht nur die Stimme sprechen zu lassen, sondern wirklich eben auch nonverbal eben auch zu vermitteln. Ich bin da und ja, ein Hoffnungsträger möglicherweise auch in dieser schwierigen Zeit einfach auch. Ja.
Dankeschön, Claudia, für diese wertvollen Tipps und für das Gespräch.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft@merckgroup.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebs betrifft Team.